Hallo, wunderbar. Wie ihr schon gehört habt, ich bin Felix, wenn auch kein Lieblingsmusterschüler, wie ich finde. Aber ich darf heute predigen über Matthäus 5, 43 bis 48, über Liebe und Hass. Ja, da habe ich bisher jetzt nicht gedacht, dass ich ein Experte bin über Hass. Und dennoch fand ich es ganz spannend, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich weiß nicht, wenn wir uns folgendes Szenario überlegen: Du wirst die nächsten Tage auf eine einsame Insel ausgesetzt, bis an den Rest deines Lebens. Und du hast die Wahl: Wirst du alleine ausgesetzt oder mit deinem größten Feind? Was würdest du machen? Alleine oder mit deinem ärgsten Feind? Ich hoffe sehr, dass du nach dieser Predigt sagen wirst: Mit Jesus kann auch mein ärgster Feind ein Freund werden und dich deswegen für den Feind entscheiden kannst. Aber ich denke, es gibt gute Gründe für beides, je nachdem, was man so vorhat, wenn man einsam auf einer Insel ist. Aber hast du überhaupt einen Feind? Wenn ich dich frage nach deinem ärgsten Feind, fällt dir da überhaupt jemand ein? Mir ist ehrlich gesagt keiner eingefallen. Ich habe in der Vorbereitung der Predigt mal nachgedacht, ob ich irgendwie jemand habe. Und vielleicht denkt jetzt: Na, der Felix ist naiv. Natürlich hat er einen, aber nee, mir fällt wirklich keiner ein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich denke, wir haben alle Leute, wo es uns schwerfällt, den anderen so richtig zu lieben. Und denke, dass das vielleicht uns hilft, uns dennoch hineinzuversetzen. Es ist also jetzt nicht easy, aus und vorbei, perfekt, Predigt schon erledigt, nur weil wir keinen Feind haben. Lass dich gern drauf ein. Jonathan hat schon gerade erzählt, wie die Bergpredigt und diese Rede, ich aber sage euch, einzuordnen ist als was total Verrücktes, als eine Radikalisierung. Und wir befinden uns damit mitten in der Bergpredigt und wir befinden uns auch mitten in der Bergpredigt-Reihe hier im Celebrate. Und ja, bisher hat Jesus gesprochen über Mord, über Ehebruch, über Scheidung. Und dann redet er im Folgenden über Rache und über Feindschaft. Und da machen wir heute weiter. Er hat geredet: Ihr habt gehört, dass es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses tut. Und dann fordert er sogar noch zu Großzügigkeit auf vorher. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Also wir merken, für den durchschnittlichen Zuhörer war das absolut over the top, absolut herausfordernd. Wir kennen schon diese Passage und denken schon so: Okay, das fordert mich heraus, Jesus. Aber wie muss das für die Leute gewesen sein, die damals gewohnt waren, was Jesus tatsächlich da kritisiert? Diese gewöhnliche Gesetzeserklärung, wo er immer sagt: Ich aber sage euch. Die Leute waren absolut überfordert wahrscheinlich. Und versucht mal mit den Ohren eines Durchschnitts-Israeliten zu hören, wenn wir tatsächlich jetzt in den aktuellen Predigtext von heute reingucken. Matthäus 5, 43 bis 48. Das ist sehr schwierig mit Mikro halten, die Bibel aufzublättern. Ihr wisst, dass es heißt: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn das machen auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Predigttext und er ist doch recht herausfordernd, muss man sagen. Wenn man es einfach so liest, denkt man sich so: Jesus, für meine Feinde beten? Okay. Die Leute sind gewohnt, dass es heißt, sie sollen ihren Nächsten lieben und ihren Feind hassen. Und auf einmal sagt Jesus: Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und ich denke, das ist ja auch der Kernvers in diesem Teil der Bergpredigt. Ich meine, klar, für meine Feinde kann ich beten, dass sie einen schlechten Corona-Verlauf kriegen oder so. So ein Gebet ist nicht gemeint, sondern es ist wirklich ein liebevolles Gebet gemeint. Ein Segnen. Es ist in der späteren Überlieferung ist der Bibeltext noch ein bisschen verlängert. segnet die, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Ich denke, worum es hier geht, ist, dass Jesus Bezug nimmt auf einfach nur das Gebot der Nächstenliebe. Das war natürlich von den Pharisäern und Schriftgelehrten ein bisschen besser so aufgeteilt in verschiedene Dinge, die man tun kann, damit man es irgendwie erfüllen kann und damit eben auch, damit es überhaupt erfüllbar ist. Ja, die Feinde, die darfst du ruhig hassen, haben die Schriftgelehrten gesagt. Jesus sagt aber, nee, nichts mit Feinde hassen, nein, Feinde lieben. Das heißt, selbst wenn wir einen Feind haben, dann sind auch das unsere Nächsten. Ich denke, Jesus verschärft das insofern, dass er einfach sagt, nein, das Gesetz meint wirklich den Nächsten. Und zwar jeder ist dein Nächste, selbst dein Feind, selbst die, die dich verfolgen. Was schwierig zu begreifen war damals. Und die auch noch lieben. Dann geht Jesus aber weiter und er spricht davon, dass die Sonne aufgeht über den Bösen und den Guten, dass der Regen fällt über den Bösen und den Guten. Und dann sitzen wir da als deutscher Durchschnittschrist und denken, genau, die Sonne geht auf über mir und über den Bösen. Der Regen ist über mir und über den Bösen. Aber wer hat denn gesagt, dass wir die Guten sind? Keiner. Ich denke einfach, Jesus will damit deutlich machen, ohne ihn, da ist keiner gerecht. Ohne ihn ist keiner gut, sondern ja, wir sind darauf angewiesen, auf ihn. Und wir dürfen genauso uns bewusst sein, dass wir wirklich betroffen sind von diesem Vers. Wer weiß, vielleicht sind wir von jemandem eine schwierige Person und wissen es gar nicht. Es betrifft uns alle. Also wenn du bisher gedacht hast, du bist hier fein raus, du hast keinen Feind, dann lade ich dich ein, lass dich drauf ein, überleg gerne mit, wo du trotzdem herausgefordert wirst, durch diesen Predigttext in deinen Feind, deinen Nächsten zu lieben. Ich denke, dieser Text lehrt uns viel darüber, wie sich Jesus Beziehung vorstellt. Beziehung zu den Menschen, aber auch Beziehung zu Gott. Und ich stolperte erstmal direkt beim Lesen darüber so, okay, Jesus sagt, betet für die euch verfolgen. Wenn ihr so an eure Wochenroutine denkt, an eure Beziehung mit Jesus, wie viel betet ihr für die Menschen, die ihr überhaupt liebt? Also, wenn ich ehrlich bin, ich bete nicht so regelmäßig für meine Familie und für meine Freunde. Und das sind die, die ich mega liebe. Wie viel weniger bete ich dann für diejenigen, die mich verfolgen oder die es irgendwie böse mit mir meinen? Und ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass Jesus nicht davon ausgeht, dass wenn er das jetzt sagt, dann werden wir ab und an mal beten, aber auch nur für die Feinde, nur weil er das gesagt hat, sondern Jesus geht davon aus, dass wir in einer richtigen Liebesbeziehung zu Gott sind. In einer Beziehung, in der wir auf jeden Fall beten werden. Er challenged uns, unser Gebetsleben eben nicht nur für Freunde und Familie zu haben, sondern auch für die Feinde. Das heißt aber eben auch, da darf ich mein Herz überprüfen, bete ich eigentlich so gerne und bin ich in einer richtigen Liebesbeziehung da mit Gott, wo ich voll alles erzähle, was mich bewegt? Ich darf mir dann die Nase fassen. Und dann, finde ich, wird es bewusst, wie Jesus das auch zwischenmenschlich anders sieht, als wir es vielleicht denken. Klar, wir haben jetzt gehört, wir sollen unsere Feinde lieben, wir sollen unseren Nächsten lieben. Aber er schreibt auch davon, von einem Lohn, der zu erwarten ist und der nicht zu erwarten ist, wenn wir das nicht tun. Und ich denke, damit wird deutlich, das kostet was. Er erwartet auch, dass uns Liebe etwas kostet. Dass es nicht nur ist, wir hören auf unser inneres Gefühl, ja, und was du bist so, das fühlst du, und ja, du musst auch nur das tun, worauf du wirklich Lust hast, sondern Jesus fordert uns heraus, darüber hinauszugehen, über das, was unser Herz sagt. Wenn wir in den Text gucken, dann steht da, liebt eure Feinde mit Agape, eure Feinde. Das heißt, mit dem griechischen Wort für Liebe, was von einer bedingungslosen Liebe spricht, was von einer Liebe spricht, die uneigennütz ist, die göttlich ist quasi. Roland übersetzt das in seiner Übersetzung in das Buch mit echter Liebe. Jesus fordert uns heraus, liebt eure Feinde echt, liebt eure Feinde bedingungslos, uneigennütz. Also Hardcore-Liebe, richtig krasse Liebe, ohne was zu erwarten. Und das ist eben nicht diese Liebe, die aus uns heraussprudelt, wo wir denken, ah ja, das fühlen wir so richtig, sondern das ist Liebe, boah, das kommt nicht automatisch. Und Jesus lebt uns das vor. Wenn wir Jesus' Leben anblicken, dann können wir nicht anders als zu erkennen, dass dieser Mann getrieft hat von Liebe. In jeder einzelnen Zelle seines Körpers war Liebe. Der ist gegangen zu den Leuten, zu denen sonst keiner gehen wollte. Der ist zu Zachäus gegangen, wenn der sich auf den Baum da oben irgendwie verkrümmelt hat und dachte, oh, irgendwie, wenn ich schon nicht Jesus sehen kann, dann kletter ich wenigstens hier hoch und dann spricht er ihn an. Zachäus, komm herunter, ich will heute Abend dein Gast sein. Er ist liebevoll zu der Frau, die Ehebruch begeht und eigentlich sterben soll vor dem Gesetz. Der hat echt crazy Jünger, mit denen er diese Reise da die 4 Jahre macht, unter anderem Matthäus als Zöllner, was auch nicht selbstverständlich ist. Wir merken also, Jesus ist ein Typ voller Liebe, ist ein Gott voller Liebe für uns. Und während eigentlich die Bibel in dem Psalm, in aufgeschriebenen Gebeten davon spricht, dass die Feinde gerecht werden und dass die wahre Gerechtigkeit Gottes ist und wir uns ja darauf freuen können, dass Gott uns ja liebt, aber die Feinde, die wird er bestrafen, da ist Jesus plötzlich ganz anders. Jesus geht einfach auch zu denen, wo wir nicht hingehen würden, wo wir uns eben Rache wünschen würden. Und er durchspricht diesen Kreis der Gewalt. Er macht das komplett radikal anders. Und so lebt er uns das vor. Und er betet uns sogar vor, für die Verfolger zu beten, wenn er am Kreuz aufgehangen wird, in Lukas 23, 34, und betet: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus betet auch für die, die ihn verfolgen. Was ein Vorbild, was ein Jesus, der nicht nur uns herausfordert, sondern der auch zeigt, so soll's gemacht werden. Und hier ist das Herz, das einfach nur voller Liebe ist. Ich finde es krass, wenn wir auf die ersten Christen gucken, dann scheint es irgendwie bei denen passiert zu sein, dass bei denen der Funken übergesprungen ist. Es gibt eine Erzählung, dass im Römischen Reich die Christen als Babyfresser bezeichnet wurden, als Kinderfresser. Und dann wusste man nicht, warum war das damals so, und hat dann irgendwann eine Müllhalde gefunden unter einem der Hügel in Rom. Und darin waren ganz viele Säuglingsknochen. Und dann wusste man, okay, wahrscheinlich waren die deswegen Kinderfresser, weil die Christen zu dieser Müllhalde gingen, wo die Römer ihre Kinder, die sie nicht wollten, in den Müll warfen. Das konnte man irgendwie in den ersten Tagen, wenn das Kind geboren war. Und die haben sich angetan, diese weisen Kinder vor dem Tod zu retten und aufzunehmen. Was waren das für Christen, die das auf sich genommen haben, verfolgt zu werden, dann sogar als Kinderfresser bezeichnet zu werden, um ein Leben lang ein Kind aufzuziehen? Was haben die eine Liebe gehabt? Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich daran denke, ob ich dazu bereit wäre, boah, ich zücke meinen Hut vor den ersten Christen und von der Liebe, die sie irgendwie empfangen haben und weitergegeben haben in der Verfolgung. Wie kann das bei uns passieren, dass auch wir bereit sind, bedingungslos zu lieben, selbst die, wo es nicht mehr nur schwerfällt, sondern die uns hassen? Agape ist keine Herzensregung, das kommt nicht von innen heraus, das sprudelt nicht raus, sondern ich glaube, es ist ein Entschluss. Es ist auch ein Wille, ein Sagen, ja, ich will lieben. Moment, denn Jesus ist doch über Gnade. Warum soll ich mich denn, ich muss das jetzt hier doch nicht selbst machen. Muss ich mich jetzt dazu zwingen? Nein, das denke ich nicht. Manche würden vielleicht sagen, guck mal hier, die ganze Bergpredigt, Jesus verschärft das immer mehr. Du dachtest, hier bist schon heilig, aber eigentlich musst du dich noch viel, viel mehr anstrengen. Junge, du hast noch einen weiten Weg vor dir, bis du den Himmel verdient hast. Aber ich glaube nicht, dass Jesus mit diesem Herz diese Predigt hält, sondern ich glaube, er will uns einfach darauf hinweisen, dass wir ihn brauchen. Am Ende dieser Passage sagt Jesus: Seid vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wo man sich natürlich so denkt, also Jesus, das ist Gott, ne? Ich bin nicht Gott. Wie soll ich bitte vollkommen sein? Ist das dein Ernst? Ist das wirklich dein Anspruch an mich? Wie soll das klappen? Und ich glaube, wenn wir da reingucken, dann ist sehr klar, das ist nicht ein Anspruch allein, sondern es ist auch eine Einladung. Ja, es ist der Anspruch, aber mit dem Punkt, dass es möglich ist, dass er uns einlädt, vollkommen zu sein, weil Jesus es in uns wirken möchte. Jesus verkündet nicht irgendwelche Regeln, um Regeln zu verkünden, sondern er weist darauf hin, dass er gebraucht wird. Wenn wir weiter gucken in der Geschichte, die Gott mit den Menschen gehabt hat, dann bringt er es zum Ziel, indem sich Jesus hingibt für uns, indem er, das sagt er in der gleichen Passage vorher, in 5, Vers 17, dass er das Gesetz schon erfüllt hat. Wir müssen es nicht mehr tun, sondern er hat es getan und wir dürfen einfach mit ihm erleben, was es heißt, vollkommen zu sein. Wir sind eingeladen, Gott in uns leben zu lassen, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass wir eben dadurch vollkommen sein dürfen, weil es Gott in uns wirkt. Das ist das Anrecht, das wir haben dürfen. Und damit ist auch eine Anforderung da aber es ist eben nicht unmöglich. Es ist nicht ein Anspruch, wo man denken könnte, ob Jesus denn verrückt ist, dass er uns da herausfordert. Der Punkt ist also, wir brauchen Hilfe, so oder so. Es gibt Leute, die sagen, boah, die Christen, ey, das sind solche Heuchler. Wenn die mal leben würden, was in der Bergpredigt steht, dann wäre die ganze Welt viel gesünder, dann wäre die Welt so heil. Das kann sein. Aber die, die es sagen, die vergessen den Punkt, dass wir Hilfe brauchen, dass wir es eben nicht selbst können. Wir brauchen Jesus und es geht nur mit ihm. Okay, jetzt habe ich Jesus. Und wie dann? Ich habe jetzt sehr gepredigt über die Gnade, dass es reicht und dass wir nicht viel machen müssen. Und dennoch sage ich nichts an sich gegen Willenskraft. Ich glaube schon, dass Wille ein bisschen notwendig ist, um das umzusetzen. Denn nein, Wille reicht nicht aus, um das durchzuziehen. Um jetzt plötzlich morgen zu sagen, ich liebe alle Menschen und schaffe das alles, das werden wir nicht durchziehen können. Keiner. Aber Willenskraft ist gut, um einen ersten Schritt zu gehen, um eine erste Entscheidung zu treffen. Wir dürfen das tun. Wir haben Willenskraft und die ist gewiss nicht umsonst da, sondern wir dürfen losgehen. Und Jesus fordert uns heraus, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ich kann mich entscheiden zu lieben und ich kann mich auch entscheiden zu beten. Vielleicht nicht unendlich mal, aber ich kann zumindest mal losgehen. Und dazu kann dieser Text uns praktisch herausfordern, dass wir die Entscheidung treffen zu sagen, okay Jesus, du lädst mich ein, ich darf mit dir losgehen, dann gehe ich mit dir los und dann werde ich beten. Beten für meine Feinde und versuchen zu lieben, jeden, auch den Nächsten und auch den, die, wo es mir schwerfällt. Und einfach mal loszugehen. Jakobus schreibt, dass es schade ist und Heuchlerei, wenn wir das Wort hören, aber wenn wir es nicht tun. Und ja, ich als Prediger bin besonders da in der Gefahr zu heucheln, wenn ich euch hier alles erzähle und dann das nicht selbst tun werde, aber lasst uns versuchen, das umzusetzen, wozu uns jetzt da herausfordert, diesen Schritt loszugehen und zu sagen, okay, Jesus, ich vertraue dir, dass das wahr ist, dass du wirklich das ermöglichen kannst in mir und deswegen einen Schritt loszugehen. Und vielleicht ist es dran, morgen eine Zeit einzubauen, in der du sagst, ich möchte anfangen zu beten für die Nächsten, wo es mir schwerfällt. Mein Feind vielleicht, vielleicht meine schwierige Kollegin, vielleicht meinen Nachbarn. Fang einfach an zu beten. Und dann, und das ist, glaube ich, ein cooler Ausblick, dann bin ich davon überzeugt, dass Jesus das mitmacht. Und dann dürfen wir auch wirklich sagen, gut, Jesus, ich gehe den Schritt los. Und dann dürfen wir auch sagen, gut, Jesus, dann mach mal. Und ich bin dafür nur überzeugt, wir dürfen vertrauen, dass er tun wird, dass er wirken wird bei uns am Herz, dass er wirken wird am Nächsten. Und warum bin ich mir da so sicher? Zum einen glaube ich, dass Gott unfassbar gerne das schenkt und dass sein Charakter der Liebe und des Friedens, dass wir das erleben werden, dass sich das in unserer Welt ausbreitet, wenn wir nur wollen. Und zum anderen bin ich davon überzeugt, weil ich es selbst erlebt habe. Ich möchte Zeugnis geben dafür, wie das in meinem Leben tatsächlich passiert ist und weshalb ich dann total überrascht war, über diese Passage zu predigen in Matthäus, weil das schon mal in meinem Leben ja passiert ist, dass ich da wirklich ein Wunder erlebt habe in dieser Richtung. Wir gehen zurück zum 16-jährigen Felix. Ich war im Teenkreis und das Thema war Feindesliebe. Liebt eure Feinde und die, wo es schwierig ist. Und ich war, warum auch immer, total angetan an diesem Abend. Wir hatten eine Kleingruppe und ich habe in der Kleingruppe festgelegt, okay, ich bete für meinen Feind. Damals wurde ich gemobbt, das wurde ich 5 Jahre lang in meiner Gymnasialzeit und es gab halt einen Drahtzieher hinter all dem. Und an dem Abend habe ich mich entschieden, dass ich bei all dem Hass und all dem, wo ich wirklich einen Groll gegen diese Person gehegt habe und das Allerschlimmste gewünscht habe, mich entschieden, ich werde beten für diese Person. Und das habe ich durchgezogen. Ich weiß nicht, was da mit mir los war, was ich da für eine brennende Liebe hatte, aber ich habe durchgezogen, 1 Jahr lang, jeden Abend, für meinen Mobber zu beten. Und es ist tatsächlich was passiert. Ja, es hat gedauert, aber irgendwann habe ich gemerkt, warte mal, was ist denn jetzt hier los? Die Kommentare werden weniger. Ich habe begonnen, die Pause zu verbringen mit seinen Freunden und mit ihm. Und ja, es fiel mir plötzlich viel, viel leichter, ihn anzunehmen. Ja, der war weiterhin ein Sack, ne? Aber es fiel mir plötzlich leichter, mit ihm klarzukommen. Da wurde mein Herz verändert und irgendwie wurde diese Beziehung heiler und heiler. Dann bin ich sitzen geblieben und im Endeffekt war dadurch das Mobbing sehr radikal vorbei. Ich weiß nicht, ob das das Gebet war. War jetzt nicht so mein Wunsch. Aber ich habe echt gemerkt, wie Gott mein Herz da verändert hat und meine Sicht auf ihn verändert hat. Es fiel mir schwer, ihn zu vergeben, aber selbst das konnte ich 2 Jahre später, als ich dann mein Abi gemacht habe, und mir einfiel, okay, dieser Junge, der hatte einen Grund dafür. Und dann bekam ich Mitleid und konnte plötzlich verstehen, warum der das gemacht hat, mich zu mobben. Und ich bin so dankbar zu merken, yo, Gebet hat Wirkung. Und diese Herausforderung, die ich damals angenommen habe, das hat tatsächlich was bewirkt. An mir, an dieser Person, an meinem Klassengefüge damals. Und das hat mir echt eine Lektion gelehrt. Und manchmal wünsche ich mir, wieder dieser naive Felix zu sein, der einfach sagt, ja, ich bete jetzt für und das radikal durchzieht. Das war schon echt Hammer. Ja, und vielleicht ist auch eine kleine Herausforderung für euch. Der Punkt heute ist, und das ist das, was ich lernen durfte, erleben durfte und das, wo ich euch einlade und wo Jesus uns einlädt, dass wir es auch erleben dürfen. Mit Jesus können wir selbst unsere Feinde lieben. Ich will noch beten. Jesus, was bist du für ein krasser Typ? Was bist du für ein genialer Gott, der aus riesiger Liebe auf diese Erde kam und alles revolutioniert hat, der den Mega-Unterschied gemacht hat. Jesus, wir wollen so lieben wie du. Wir wollen erkennen, wie gut du bist. Wir wollen erkennen, wie gut du es mit uns meinst und mit unseren Nächsten meinst. Und Heiliger Geist, danke, dass du das in uns tun möchtest. Gott, danke, dass du in uns lebst. Und ich lege dir diese Herzen hier hin. Ich lege dir die Leute hin, die hier sind. Und ich bitte dich, Jesus, ja, erbarm dich über uns und gib uns eine Liebe von dir, die einfach nur brennt, die nur von dir kommt. Und ja, du weißt, wen es heute Abend bewegt hat. Und ich bete für die Entscheidungen, die hier getroffen werden, die hier getroffen wurden, dass du das segnest, Jesus. Dass du Schritte ermöglichst und dass du die Schritte gerne annimmst und dann richtig boosterst und beschleunigst, was da passiert. Danke, dass du real bist. Danke, dass du wirkst, Jesus. Wir lieben dich und wir sind gespannt, was du noch vorhast, um uns zu zeigen, wie sehr du uns liebst. Amen. Das war die Predigt und ich habe euch erzählt, dass es bei mir in meinem Leben praktisch wurde. Praktisch wurde, dass ich die Herausforderung angenommen habe, da zu beten und zu lieben und erlebt habe, dass Gott mein Herz verändert hat und auch was getan hat an der Person. Und jetzt wollen wir einen Moment haben, in dem wir einfach ja überlegen können, was hat das mit mir zu tun, kurz Musik hören und da darfst du einfach eine Zeit mit Gott haben, darfst du einfach überlegen. Und dann wollen wir eine Zeugnisteil haben. Ein Zeugnisteil, das ist eine Zeit, in der, wenn du sagst, ich habe in dem Bereich was erlebt mit Gott und ich will Gott dafür die Ehre geben, ich will den Leuten davon erzählen und erzählen, wie genial da Gott war, was er Gutes getan hat, dann will ich die Zeit nutzen und den Leuten davon erzählen. Überleg gerne mal in der Zeit, ob da was ist, was du teilen kannst mit uns. Überleg gerne, ob du selbst eine Entscheidung treffen möchtest, diese krasse Liebe, die Jesus dir gegeben hat, weiterzugeben und das weiterzutragen. Und Johanna wird hier gleich den Anfang machen nach dem Musikstück und danach dürft ihr gerne da vorne am Mikro bei der Technik, da im Gang, auch irgendwie ein Zeugnis geben. Es wäre cool, wenn noch 2 Leute danach entscheiden, auch zu erzählen, was Gott Gutes getan hat.